InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen beim InfektioPod, dem Podcast für Infektionsmedizin. Wir machen den Podcast zu dritt und wir, das sind Elena, Annette und Till, drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg. Der InfektioPod wird unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Ja, willkommen zur 85. Folge des InfektioPods. Mein Name ist Till Koch und ich bin wie immer hier mit Elena und Annette. Hi.
Hallo.
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 Und heute geht es um ein besonderes Thema, nämlich Bakteriophagen, wie ihr schon im Titel gesehen habt. Und wir haben zwei ganz tolle Gäste, und zwar Gäste aus dem DZIF-Netzwerk, vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung sind ja auch beide beteiligt. Und die wollen wir euch als allererstes einmal vorstellen.
Genau, wir können ja vielleicht mal anfangen mit Annika Klaassen. Sie kommt aus Köln, ist seit 2017 an der Uniklinik in Köln, Fachärztin für Innere Medizin und Infektiologie, war im Rahmen des DZIF Clinical Leaves Stipendium am Leibniz-Institut Braunschweig bei Christine Rode. Das ist so die größte Phagensammlung, Phagenbank in Deutschland und ist aktuell im Labor in der Mikrobiologie an der Uni Köln mit einem DZIF MD-PhD-Stipendium und beschäftigt sich mit Wechselwirkungen, Phagen, Antibiotika und baut in Köln eine Bakteriophagenbank auf. Und ja, wir freuen uns, dass du da bist und uns ganz viel spannende Sachen erzählen wirst.
Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und ganz besonders, weil ich eine treue Hörerin eures Podcasts bin und den unter anderem auch zur Facharztvorbereitung genutzt habe. Also freue ich mich wirklich sehr, cool.
Ja, vielen Dank.
Ja, und unsere zweite Expertin, die heute mit dabei ist, ist Frau Silvia Würstler. Sie ist aktuell die Laborleiterin des Infektiologielabors der Uniklinik Frankfurt bei Frau Professor Maria Fereschild. Sie hat ihre Bakteriophagen-Expertise im Rahmen einer Forschung und Anwendung von Bakteriophagen in der Universität in Yale in den USA erworben, hat aber auch in München bereits habilitiert und hat jetzt nun ihre Expertise mit in die neue Arbeitsgruppe nach Frankfurt gebracht und hat für diese Arbeitsgruppe jetzt auch schon einige nationale und EU-geförderte Forschungsprojekte erfolgreich akquiriert. Aktuell ist sie gefördert im Rahmen des Advanced Clinician Scientist Stipendiums des BMBFs und kann sich nun 6 Jahre lang sowohl ihrer Forschungstätigkeit als auch der Weiterbildung in der Infektiologie widmen. Herzlich willkommen, Silvia. Schön, dass du dabei bist.
Herzlichen Dank. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir dabei sein dürfen.
Super, ich würde sagen, dann steigen wir direkt in das Thema ein. Und wir haben uns gedacht, wir fangen jetzt erstmal so ein bisschen mit den Grundlagen an, mit der Frage, was sind denn eigentlich Bakteriophagen? Ich denke, da sollten wir erstmal alle Hörer und Hörerinnen abholen.
Also Bakteriophagen oder auch kurz Phagen, das sind Viren, die spezifisch Bakterien infizieren, also die guten Viren. Die sind ubiquitär in der Umwelt und auch auf und in uns Menschen vorhanden und essentiell für das mikrobielle Gleichgewicht in der Natur. Die für uns ganz praktischen Eigenschaften von Phagen umfassen erstmal ihre hohe Spezialisierung auf bestimmte Bakterien, also die Wirtsspezifität, dann die Fähigkeit, sich selbst in der Anwesenheit des Wirtsbakteriums zu vermehren und aber auch die Unterbindung der eigenen Vermehrung, sobald diese entsprechenden Wirtsbakterien nicht mehr vorhanden sind.
Okay, das heißt, wenn die Bakterien nicht mehr anwesend sind, dann sterben die sozusagen die Bakteriophagen, oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen?
Die haben dann keinen Wirt mehr, um sich zu replizieren. Das heißt, das ist eine selbstlimitierende Therapieform. Das ist zumindest, davon gehen wir aus.
Und wenn du sagst, die sind auch im Menschen sozusagen, das heißt, wir haben jetzt auch alle in unseren Bakterien irgendwelche Phagen, die da einfach so in Koexistenz leben oder wie? Das ist ja auch sehr interessant.
Genau so, und zwar noch viel mehr, als wir Bakterien in und auf uns haben.
Und was ich ja das auch ein bemerkenswertes Detail an Phagen finde, wenn man so das erste Mal davor von einem Textbuch liest, dass sie immer alle so ganz besonders aussehen, weil sie sehen ja so aus wie so kleine Roboter eigentlich. Ne? Sie haben oben so ein, was ist das, so ein Hexagon oder so mit vielen Ecken, dann haben sie so einen kleinen Stiel und dann unten so eine Art Beinchen. Ist das, kann man sich das wirklich so vorstellen? Sehen die alle gleich aus oder?
Also diese Form, die wir in der Schule gelernt haben, mit der Kopf-Schwanz-Struktur, das sind am ehesten die Caudovirales, das ist eine Klasse von Viren, die Bakterien und Archaeen als Wirte nutzen. Und in diesem Kopf, da gibt es die DNA bzw. auch RNA, umgeben von einer Proteinhülle.
Und sind die, aber ist sozusagen die Form genauso vielfältig wie bei anderen Viren auch? Also jetzt, weil die können ja auch zum Teil ganz verschiedene Formen sozusagen annehmen.
Genau, die schauen ganz unterschiedlich aus. Und ich fand es ganz spannend, mal zu erfahren, dass nicht ein einziges Gen in allen Bakteriophagen zu finden sind. Also so unterschiedlich sind die.
Nicht ein einziges gleiches Gen, meinst du?
Genau.
Oder wie? Ah, okay. Von wie vielen Bakteriophagen geht man aus, die es so gibt? Also gibt es da irgendwie Zahlen oder hat man da eine Vorstellung?
Also wir schätzen, dass es so um die 10 hoch 31 Bakteriophagen auf der Erde gibt. Und das ist natürlich dann zahlreich die biologische Entität und viel häufiger als die Bakterien.
Genau, vielleicht kann ich noch ergänzen. Ihr fragtet vorhin, wo überhaupt Bakteriophagen zu finden sind. Und Silvia hat das ganz kurz schon gesagt. Aber man kann sich wirklich vorstellen, da wo Bakterien leben, da leben auch Phagen in Meerwasser, Seewasser, in Schlamm, in Kot. Und für uns besonders interessant sind auch Klärwasser zum Beispiel, die wir aus der Klinik haben, weil wir dort eben hoffen, Phagen zu finden, die wirksam sind gegen die Erreger, gegen die Bakterien, die wir auch in der Klinik sehen. Und für uns als Leute, die mit Phagen im Labor arbeiten, ist das immer ein sehr schönes Projekt für Studenten. Die dürfen nämlich, wenn sie kommen, dann überall Wasserproben sammeln oder Schlammproben oder es hatte auch schon mal eine Studentin Katzenkot von ihrer Hauskatze mitgebracht und dann aus diesen Proben eben neue Phagen selber gesucht und isoliert. Und das ist natürlich immer für die Studenten sehr faszinierend, wenn man sieht, wo überall Phagen zu finden sind. Die kriegen dann auch immer ganz tolle Namen. Der letzte hieß dann wie die Hauskatze.
Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt, dass die immer unterschiedliche Namen haben, diese Phagen.
Vielleicht können wir auch noch was zu den unterschiedlichen Lebenszyklen von Phagen sagen, denn das ist relativ wichtig für die Therapie. Man unterscheidet Phagen, die einen rein lytischen Lebenszyklus untergehen. Das ist eigentlich das, was wir für die Therapie suchen. Das heißt, diese Phagen infizieren einen Bakterienwert, injizieren ihre DNA in das Bakterium und sorgen dann quasi für die Produktion von neuen Virionen, die dann durch Zerplatzen der Bakterienzelle entlassen werden. Es gibt aber auch Phagen, die können auch einen lysogenen Lebenszyklus unterlaufen, sogenannte temperente Phagen. Und die injizieren ihre DNA und integrieren die in das bakterielle Genom. Also wirken quasi wie Mobile Genetic Elements, muss man sagen, und können damit Resistenzmechanismen auf Bakterien übertragen. Und das ist ja das, was wir nicht haben wollen, was auch immer geprüft werden muss, bevor man davon spricht, dass man Phagen für die Therapie anwendet. Zum einen sind sie eben lytische Phagen und zum anderen tragen sie Resistenzfaktoren in sich, die wir nicht übertragen wollen. Sowas könnte dann dazu führen, dass man sagt, diesen Phagen möchten wir nicht so gern für die Therapie einsetzen.
Und gibt es denn auch Bakterien, also ich hatte mal so ein Paper auch gelesen, das hattet ihr auch rumgeschickt, dass auch Bakterien Resistenzen gegen Phagen entwickeln können? Und wie entstehen denn diese Resistenzen dann, wenn das ja eigentlich so eine lytische, toxische Therapieform eigentlich ist? Wie kann man sich das denn vorstellen?
Genau, man muss sagen, genauso wie Bakterien resistent gegenüber Antibiotika werden, werden Bakterien auch gegenüber Phagen resistent, wenn man sie damit infiziert. Das ist dann letztendlich auch wahrscheinlich bedingt durch den Selektionsdruck, mit dem die Phagen auslösen. Oder wie eben gesagt, wenn wir Phagen haben, die ihre DNA integrieren, kann das natürlich auch zu einem Überlebensvorteil führen. Was für uns spannend ist, es ist beschrieben in präklinischen Studien, aber auch in ersten klinischen Untersuchungen, dass wenn Bakterien resistent gegenüber Phagen werden, dass das zum einen mit einem Fitnessverlust dieser Bakterien einhergeht und zum anderen konnte sogar gezeigt werden, dass diese Bakterien wieder sensibel gegenüber Antibiotika werden, die vorher nicht gewirkt haben. Aha, okay. Das sind, wie gesagt, erste Beobachtungen und das ist sicherlich auch sehr spezifisch für die Phage-Wirt-Antibiotika-Kombination, die getestet wurde. Aber es ist natürlich interessant und lässt auch denken in die Richtung, eben wie man Phagen und Antibiotika in Kombination ausnutzen kann.
Sind ja eigentlich ähnliche Mechanismen, die man auch bei anderen Viren zum Beispiel kennt, ne? Dass sie dann durch Selektionsdruck sich dann resistente Mutanten sozusagen herausbilden und die dann aber meistens nicht ganz so gut fit sind wie der Wildtyp oder anders gesagt, dass es schon einen Grund gab, warum sich der Wildtyp eigentlich durchgesetzt hat. Ne?
Und sag mal, Phagen gibt's ja schon extrem lange, ne? Also da wurde ja schon irgendwie vor zig Jahren irgendwie dran geforscht und dann kam Alexander Fleming und dann wurde das erstmal auf Eis gelegt. So habe ich mir die Kurzversion immer mal gemerkt. Aber könnt ihr dazu nochmal was sagen? Wie das ist ja wirklich schon ganz lange irgendwie eine Therapieform oder wurde als Therapieform diskutiert, ne? Oder beforscht, sagen wir mal so.
Genau, das stimmt. erste Hinweise auf die Existenz von diesen Bakteriophagen gab es bereits vor 1900, kurz vor der Jahrhundertwende. Da hat ein Herr Hanking beobachtet, der war in Indien, und der hat beobachtet, dass filtriertes Wasser aus dem Ganges antibakterielle Eigenschaften hatte. Und er hat dann vermutet, dass Menschen, die dieses Gangeswasser getrunken haben, vielleicht, dass da ein unbekannter Wirkstoff drin war und es möglicherweise für das Ausbleiben von Choleraepidemien in diesen Regionen verantwortlich war. Aber so ganz so wirklich entdeckt wurden die Bakteriophagen dann 1915 vom britischen Bakteriologen Frederick Twort. Der hat da Zersetzungsprozesse an Staphylokokkenkulturen gesehen. Und unabhängig auch davon war Entdecker der französische Mikrobiologe Félix Derelle 1917.
Genau, und so Viren wurden ja auch erst so im ganz späten 19. Jahrhundert überhaupt erst beschrieben, oder da kam die Theorie überhaupt erst auf. Ne? Also die mussten wahrscheinlich vorher entdeckt werden.
Genau, Félix Derelle hat damals noch gesagt, das ist ein intrazellulärer Parasit.
Spannend. Okay.
Ja, und wie du richtig gesagt hattest, das Interesse ebbte dann ab, als die Antibiotika entdeckt wurden. Ich glaube, die Gründe dafür liegen ein bisschen auf der Hand. Antibiotika waren damals günstig für die Masse produzierbar und vor allem empirisch breit anwendbar. Und die Phagen, da werden wir sicherlich gleich noch drüber sprechen, sind sehr spezifisch für ihre bakteriellen Wirte. Und insofern waren die Antibiotika da einfach dann das Ass im Ärmel, das gezogen wurde. Das Interesse an der Phagentherapie bestand aber fort, vor allem in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, weil dort eben die wahrscheinlich Versorgung mit den Antibiotika nicht gleich gewährleistet war wie in den westlichen Ländern. Und dort gibt es auch ein sehr bekanntes Institut, das Eliava-Institut in Georgien, wo wir gleich gerne auch noch etwas näher drauf eingehen können.
Und was ich auch ganz spannend fand, in der DDR, da hat man mit Phagen sogar einmal geimpft, und zwar 170.000 Personen. Da gab es eine Shigellenepidemie und man wusste nicht so wirklich, was man es ist, was man da verimpft, aber man hat es verimpft, und es war 1962. Hat nicht gewirkt gegen den Typ, der diese Shigellenepidemie wirklich verursacht hat.
Aber ist auch nichts Schlimmes passiert, sozusagen? Keine großartigen Nebenwirkungen oder sowas aufgetreten bei diesen?
Nicht, dass wir wüssten. Ja, ich muss aber schon sagen, dass es einen Publication Bias gibt, dass lange Zeit lang nur positiv verlaufende Heilversuche veröffentlicht wurden.
Und was man natürlich sagen muss, auch wenn in den ehemaligen Ostblockstaaten die Phagentherapie damals weiterging, so ging nicht die Phagenforschung mit Veröffentlichungen einher, die wir zumindest auch lesen können. Also es gibt natürlich Publikationen, weniger aus der Zeit, die können jetzt Silvia und ich uns nicht übersetzen, aber es ist nicht der Evidenzstandard gebildet worden, den wir jetzt bräuchten, um damit Empfehlungen zu machen.
Ich muss, glaube ich, fürs Verständnis für mich noch einmal einen Schritt zurückgehen. Ihr habt jetzt mehrfach gesagt, okay, da, wo viele Bakterien sind, zum Beispiel im Ganges, da bilden sich auch die passenden Bakteriophagen für diese Bakterien. Also ist das so eine Koevolution, kann man sich das vorstellen, dass die sich, wenn Bakterien da sind, dann irgendwie die Phagen, also wie stelle ich mir das vor, wie kommen die Bakteriophagen dahin und entwickeln sich spezifisch für diese Bakterien?
Vielleicht hilft so ein bisschen der Hinweis darauf, dass wir zwar immer davon sprechen, dass es Bakteriophagen überall gibt und dass wir sie auch leicht finden können. Also zum Beispiel gegen so einen Pseudomonas kann man meistens binnen 2-3 Tagen aus auch Flusswasser einen Bakteriophagen finden und isolieren und danach aufreinigen. Aber es gibt einige Bakterien, da finden wir ehrlich gesagt nicht so gut Bakteriophagen, zum Beispiel Helicobacter pylori oder Neisseria gonorrhoea.
Es ist im Moment zum Beispiel auch großes Forschungsinteresse am humanen Mikrobiom, und dort geht es neben dem Bakteriom mittlerweile auch immer mehr um das Virom und das Mikrobiom, und das Virom wird eben zu einem großen Teil auch von Bakteriophagen gebildet. Und das ist wirklich auch ein hochspannendes Gebiet der Forschung, weil wir auch noch nicht so genau wissen, wie beeinflussen jetzt die Bakteriophagen dann zum Beispiel die Bakterien, die eigentlich für unsere Mikrobiota wichtig sind. Und wir alle wissen ja, dass das Mikrobiom eingebunden ist in viele, viele relevante Prozesse, auch was Krankheitsentwicklung und vielleicht auch Verläufe angeht.
Spannend. Und jetzt, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich habe jetzt irgendwie so einen Patienten, den will ich gerne mit Phagen behandeln. Was sind denn da so die Krankheitsbilder, wo man das bisher, also ihr hattet ja gesagt, und also ist auch ich hatte da auch mal so ein bisschen versucht zu recherchieren. Es gibt ja auch einen echten super Febri-Podcast mit dieser Frau aus von der UCLA oder UCSD ist das, glaube ich. Die hat da auch so einen Phagen-Lehrstuhl jetzt irgendwie aufgebaut. Und die hat dann auch erzählt, alles, was wir haben, sind ja eigentlich so Fallberichte, vielleicht mal so Fallserien. Was sind denn so die Erkrankungen, wo man Phagen für einsetzen kann? Also was sind denn so klassische Wehren, also klassische Indikationen, die euch jetzt vielleicht wo man vielleicht daran denken könnte, Phagen irgendwie einzusetzen.
Vielleicht vorweggenommen eine Anekdote. Wenn man in die Beipackzettel von den kommerziell erhältlichen Phagen-Cocktails des Iliava-Institutes in Georgien guckt, dann gibt es eigentlich eher die Frage, bei welchen Indikationen kann man Phagen nicht einsetzen. Das mal vorweggenommen. Und in diesem Beipackzettel sind auch keine Kontraindikationen oder relevanten Nebenwirkungen genannt. Also wenn man das liest, dann liest es sich wie das Wunderheilmittel. Und Silvia, vielleicht magst du kommentieren, bei welchen Indikationen wir zumindest aktuell in den Case Reports und in den ersten Studien Daten finden.
Also Annika, ich kann dir nur beipflichten, ich habe auch nicht die Meinung, dass Phagen eine Wunderwaffe sind. Es gibt ja Phagentherapiezentren, die von einer über 90-prozentigen Heilungsrate sprechen. Das habe ich so nicht mitbekommen. Von den Krankheitsentitäten, es gibt Case Reports bei ziemlich vielen, aber Hauptanwendungsgebiete sind schon einmal Wundinfektionen, Lungenentzündungen und auch hartnäckige orthopädische Infektionen. Wichtig für uns ist, dass es Bakterium-Antibiotika-Resistenz ist, dass Standardtherapien versagen oder dass sie hartnäckig sind, heißt zum Beispiel, dass ein Biofilm nicht genügend durchbrochen werden kann durch Antibiotika, aber eben durch Phagen dann schon.
Was ich mich gefragt habe in Vorbereitung auf diesen Podcast jetzt, gibt es denn eigentlich auch Forschungsbemühungen, die das bei leichteren Indikationen erforschen? Weil es ist ja, man könnte ja auch so argumentieren, dass es ein bisschen gemein ist für ein komplett neues Therapieprinzip, dass man jetzt ausgerechnet das nur erproben darf an denjenigen Patientinnen, wo die sozusagen so schwere Infektionen haben, dass alle bisherigen Therapien versagt haben. Also gibt es da auch Studien, die das bei unkomplizierten UTIs oder normalen mittelschweren Pneumonien erforschen?
Tatsächlich beschäftigen wir uns in Frankfurt und Köln auch relativ viel mit Anwendungsbereichen bei rezidivierenden Harnwegsinfektionen. Das ist ja doch ein Problem, das viele infektiologisch tätige Ärztinnen und auch Hausärzte, also viele Ärzte beschäftigt. Und man muss trotzdem sagen, dass leider aktuell aufgrund der Regularien Patienten im Fokus stehen, die Infektionen oder Besiedlungen durch multiresistente Erreger haben. Was man überlegt und was auch viele Phagenwissenschaftler diskutieren und was uns auch interessiert, sind aber eben auch Dekolonisierungsstrategien mit Bakteriophagen. Wenn man sich jetzt überlegt, jemand hat rezidivierende Harnwegsinfektion, können wir vielleicht dadurch, dass wir Phagen applizieren, vorbeugen, dass immer wieder neue Harnwegsinfektionen auftreten, dadurch, dass wir ein Reservoir minimieren, wo Erreger zu finden sind und dadurch Antibiotika vermeiden. Das sind so Ideen, wo man sagt, da liegt jetzt akut keine schwere Infektion vor, aber wir sehen eine Einsatzmöglichkeit für Phagen, aber auch hier, wie gesagt, eher für Patientinnen mit resistenten Erregern.
Weil ihr gerade schon den Biofilm angesprochen habt, geht man denn davon aus, dass die Bakteriophagen besser in den Biofilm reinkommen als das Antibiotikum?
Das kann man vielleicht nicht so generell sagen, aber in vitro testen wir das in verschiedenen Biofilmmodellen, auch unter Durchfluss, ob unsere Phagen da bessere Wirkungen zeigen als Antibiotika oder vielleicht sogar mit den Antibiotika zusammen. So dass zum Beispiel ein Biofilm von einem Aortengraft durchbrochen werden kann. Das war ein Fall, den ich gesehen habe. Es wurde ganz schön im PET dann auch gezeigt, wie über die nächsten Wochen nach dieser Phagentherapie dieser Biofilm dann abgebaut werden kann, beziehungsweise eben das Immunsystem angreifen konnte.
Das ist vielleicht auch ein wichtiger Therapiegrundsatz, wenn wir jetzt schon bei der Therapie sind, dass man das eigentlich in der Regel nicht oder in der Regel eigentlich mit Antibiotika zusammengibt, ne?
Ich denke, in der Phagenwelt ist man sich mittlerweile eigentlich darüber einig, dass man die Bakteriophagen mit Antibiotika in Kombination einsetzen möchte oder mit anderen aktiven Substanzen. Auch da geht Forschung hin. Aber das, was Silvia vorhin auch schon sagte, Phagen alleine als reine Wunderwaffe, das ist nicht das, was wir im Moment im Kopf haben. Man muss auch sagen, all die Fallberichte und Studien, die man findet, sind fast ausschließlich in Kombination mit Antibiotika durchgeführt worden, weil natürlich bei diesen Patienten, die meist im Rahmen individueller Heilversuche therapiert wurden, die Standard of Care, die oft Antibiotika sind, nicht einfach beendet werden konnten und dann die Phagen dazugegeben wurden oder zumindest eine Antibiotikatherapie bis unmittelbar vorher lief, sodass eben auch da Effekte manchmal so ein bisschen verschwimmen und nicht klar rauszudividieren sind.
Und du hattest jetzt vorhin nochmal erwähnt, so die Regularien, denen man unterliegt, wenn man jetzt Phagen anwenden möchte. Wie ist das denn jetzt praktisch, wenn man jetzt sagt, man will irgendwie einen Patienten individuellen Heilversuch machen?
Silvia, das ist doch dein Spezialgebiet.
Also, das ist eine große Hürde bei der Bakteriophagentherapie. Ich greife vielleicht mal ein bisschen noch vor, und zwar nach Belgien. In Belgien, da gibt es sozusagen eine Monographie für Bakteriophagen selber, die regelt die Herstellung von Bakteriophagen abseits von dem normalen Good Manufacturing Practice, also so wie Antibiotika hergestellt werden. Weil es ganz schwierig ist, Bakteriophagen genauso herzustellen wie einen chemischen Stoff, weil es einfach ein biologischer Stoff ist. Und es gibt in der EU aktuell noch keine phagenspezifische Herstellungsleitlinie. Und Belgien hat eben diese Monographie und ist damit Vorreiter bei der Phagentherapie in der EU, indem sie diese standardisierte und qualitativ hochwertige Herstellung von Phagenpräparaten für den einzelnen Patienten ganz individuell ermöglichen mit der Monographie. Sowas haben wir in Deutschland aktuell noch nicht. Und das heißt, dass wir aktuell am ehesten mit dieser Good Manufacturing Practice Bedingungen arbeiten müssen, und das ist natürlich sehr kostenintensiv, zeitaufwendig für Bakteriophagen, und man muss auch sagen, dass das den Phagen manchmal gar nicht so gut tut, also auch die Effektivität leidet manchmal darunter, weil es einfach für chemische Stoffe entwickelt wurde.
Und Silvia sagte eben, Belgien ist Vorreiter in der EU. Das würde ich auch so unterstützen. Und es gibt jetzt eine aktuelle Publikation der Belgier, über die wir nachher noch ausführlicher sprechen. Aber vorweggegriffen einmal, die Belgier haben dort geschrieben, dass sie in den Jahren 2008 bis 2022 1000 Anfragen bezüglich einer Phagentherapie erhalten haben und 100 Fälle aus diesem Zeitraum dann tatsächlich auch behandelt haben. Das ist weniger als 10%, die diese Vorreiternation wirklich auch therapieren konnte mit Mithilfe von vielen Ärzten, vielen Zentren. Und ich denke, das unterstreicht ganz eindrücklich, dass wir dringend Regelungen brauchen, die es ermöglichen, dass auch andere Zentren Phagentherapie in der EU, in Deutschland für Patienten anbieten können, damit diese eben nicht in andere Länder reisen, wo man einfacher an Phagen kommt, die vielleicht von der Qualität nicht den Ansprüchen genügen, die wir hier in Europa haben.
Genau, und Annika und ich bekommen genauso wie viele andere Phagenforscher täglich bis wöchentlich Phagentherapieanfragen von Patienten. Also Interesse gibt es sehr viel.
Sehr frustrierend, wenn man dann immer nur sagen kann, wir können aktuell keine Phagentherapie anbieten. Das Thema erlebt schon im Moment sehr viel mediale Aufmerksamkeit. Das merken wir, und deshalb nehmen, glaube ich, auch die Anfragen sogar von Patienten auf Station zu, sodass auch mittlerweile über den Konsildienst der Infektiologie dann mehr Fälle an uns herangetragen werden, weil die Patienten aktiv fragen. Und das ist auf der einen Seite sehr schön, weil es natürlich auch ein Druck aufbaut, dass sich was bewegen muss. Und wie gesagt, für behandelnde Ärzte und Wissenschaftler, die in dem Gebiet tätig sind und sein möchten, gleichzeitig schwierig.
Das heißt, im Moment müsste man aber tatsächlich mit so einer individuellen Heilfrage dann sich nach Belgien wenden. Das heißt, es gibt aus Deutschland, kann man jetzt irgendwie keine Phagentherapie sozusagen erhalten.
Ich würde mal so antworten. Es gibt auch in Deutschland Patienten, die mit Phagen therapiert wurden. Es sind auch Fallberichte dazu im Internet veröffentlicht. Bei euch am UKE wurde ein kleines Kind mit Phagen therapiert. In Hannover gibt es auch Fallberichte von Patienten mit vor allem herz-thorax-chirurgischen Indikationen, die therapiert wurden. Aber im Großen und Ganzen ist die Landschaft noch sehr ausgedünnt und die Therapiemöglichkeit und außer im Rahmen von Heilversuchen und Studien besteht eigentlich keine Möglichkeit. Und wir hatten eben schon kurz das Eliava-Institut in Georgien angesprochen, was ja führend quasi noch für viele mit dem Begriff Bakteriophagen verbunden ist. Silvia und ich hatten das sehr große Glück, dass wir vor einem Jahr auf einem Kongress in Tiflis waren, wo dieses Institut auch steht, ein Phagenkongress natürlich. Und wir haben uns dort die Räumlichkeiten und die Ambulanz angeschaut. Und ihr könnt euch das so vorstellen, das ist wirklich ein altehrwürdiges Forschungsgebäude. Seit den 30er Jahren werden dort Phagen angewendet. Und die haben ein Ambulanzgebäude mit einer Apotheke darunter, wo man auch diese Phagenpräparate aktuell noch kaufen kann, und ein Gebäude für die Forschung. Und in dieser Ambulanz findet man eben Patienten aus Deutschland und aus anderen europäischen Ländern, weil sie dorthin fahren über Vermittler und sich behandeln lassen. Und da ist eben unser Wunsch, dass diesen Patienten auch vor Ort geholfen werden kann.
Und bevor man jetzt das Bild ganz negativ für Deutschland zeichnet, vielleicht Annika, magst du kurz berichten, unsere Bestrebungen für diese Leitlinie?
Ja, das können wir machen. da hast du natürlich recht. Es ist nicht ganz so düster, wie es hier klingt. Und zwar hatte ich eben schon gesagt, das Interesse an den Bakteriophagen nimmt zu und auch die regulatorischen Behörden sind sehr interessiert daran, uns zu unterstützen und die Bakteriophagentherapie in Deutschland und in der EU nach vorne zu bringen. Es gibt Entwürfe für ein europäisches Kapitel, das in das Arzneimittelbuch aufgenommen werden soll zur Phagentherapie. Und es gibt auch von uns Phagenwissenschaftlern wirklich engen Austausch mit unseren Behörden. Und ein Projekt, das unterstützen soll, ist tatsächlich auch eine konsensbasierte AWMF-Leitlinie, die aktuell in Entstehung ist. Das ist dann eine S2K-Leitlinie von der Gradierung her. Und bei dieser Leitlinie geht es explizit darum, dass wir Empfehlungen geben wollen zur personalisierten Bakteriophagentherapie in Deutschland. Wir freuen uns sehr, Silvia, denn wir können ja berichten, dass an dieser Leitlinie 16 medizinische Fachgesellschaften mitbeteiligt sind. Und insgesamt sind wir fast 30 Organisationen und auch quasi offizielle Vertreter vom BfArM beteiligt. Und auch internationale und nationale Experten, die uns beraten. Silvia hatte eben die belgische Monographie angesprochen. Der Erstautor davon ist zum Beispiel auch in der Leitlinie beteiligt. Die Arbeit geht voran. 6 Konsenskonferenzen sind geschafft. Und jetzt werden die Empfehlungen formuliert. Zum Inhalt, damit keine falschen Erwartungen geweckt werden. Es geht hier wirklich darum, einen Rahmen aufzuzeigen, wie man eine qualitativ hochwertige Herstellung von Phagen ermöglichen kann, die Qualität sichern kann und für welche Indikationen wir prinzipiell eine Phagentherapie vorstellbar finden in Deutschland. Wir geben in dieser Leitlinie keine Therapieempfehlungen oder keine Therapieprotokolle, hoffentlich in der nächsten Version der Leitlinie, aber das ist noch nicht im Scope jetzt.
Und wir sind wirklich unglaublich dankbar für die ganze Unterstützung, wie Annika gesagt hat, von regulatorischer Seite, insbesondere aber auch von Patientenvertretungen und auch von der Politik. Wenn man sich das neue Medizinforschungsgesetz jetzt anschaut, da gibt es ja schon einige Absätze zu Bakteriophagen. Das freut uns natürlich.
Wir haben jetzt ja mehrfach auch schon thematisiert, für die Therapie theoretisch brauchen wir spezifische Bakteriophagen für die Bakterien. Ist es jetzt so, dass es bestimmt in Belgien jetzt zum Beispiel Bakteriophagen für Pseudomonas aeruginosa schon gibt oder für den Staphylococcus aureus? Oder wenn ich einen Patienten habe, wo ich weiß, der hat einen multiresistenten Pseudomonas aeruginosa, brauche ich theoretisch dieses Bakterium von dem Patienten, um zu wissen, welcher Bakteriophage denn der richtige jetzt ist?
Das ist ganz richtig. Also wir empfehlen, wenn es irgendwie möglich ist, einen aktuellen Keim zu isolieren und den zu kultivieren, mit dem Phagen zusammen dann zu bringen, um zu sehen, ob es überhaupt ein Match gibt. Und wenn es kein Match gibt, ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass die Phagentherapie wirken kann.
Im Endeffekt muss man sich's vorstellen wie bei den Antibiotika. Da wollen wir auch ein Antibiogramm haben, um eine möglichst zielgerichtete Therapie durchführen zu können. Und für die Phagen heißt das Ganze dann Phagogramm.
Und wie unterschiedlich sind denn diese Phagen? Also jetzt, wenn man zum Beispiel sich einen 4-MRGN-Pseudomonas überlegt, gibt es dann irgendwie eine Handvoll oder ein, zwei Phagenstämme, die dagegen wirken? Oder ist es wirklich so individuell, dass bei praktisch jeder Patientin, jedem Patienten der individuelle 4-MRGN-Pseudomonas mit einem anderen Phagen behandelt werden muss?
Das kommt so ein bisschen auf den Keim drauf an. Bei Pseudomonas ist die Host Specificity, sagt man, also die Wirtspezifität, nicht ganz so hoch wie jetzt beispielsweise bei Klebsiellen. Da findet man in einer Phagenbank von zum Beispiel 500 Phagen immer noch sehr unwahrscheinlich einen Phagen, der passt auf das Patientenbakterium.
Und weiß man, woran das liegt? Weil die Resistenzmechanismen sind jetzt ja nicht so mannigfaltig. Klar, da gibt es auch ganz verschiedene Kategorien und so weiter. Aber genau, weiß man, ob es da noch, also sind das auch Hostfaktoren oder woran liegt das?
Genau, das sind vor allem Hostfaktoren, also Rezeptorbindungen.
Oder zum Beispiel bei bekapselten Bakterien wie Akinetobacter baumannii wissen wir, dass die Phagen ihre Rezeptoren auch in Abhängigkeit von den Kapseltypen finden oder nicht finden, sodass man da eben sagen kann, der Kapseltyp 3 zum Beispiel von den baumannii, der wird von den Phagen in der Regel attackiert, lysiert und andere Phagen können mit diesen Kapseltypen nichts anfangen. Also es sind Oberflächenmarker, die da auch extrem relevant sind.
Und könnt ihr uns vielleicht auch nochmal so einen ganz praktischen Einblick in so eine Phagen-Library, in so eine Bücherei geben? Also wie funktioniert das, wenn ihr jetzt aus Flusswasser zum Beispiel oder aus einer Pfütze oder wo auch immer her so Phagen aufreinigt und werden die dann eingefroren und wie werden die vervielfältigt und so?
Ich kann gerne kurz die Schritte erklären, wie wir vorgehen würden. Und wir hatten eben darüber gesprochen, jemand bringt eine interessante Probe. Wie gesagt, gerne Klärwasser aus irgendeiner großen Uniklinik. Das ist immer besonders spannend, wenn man drankommt. Und was man dann machen muss, ist diese Probe steril filtrieren. Denn ihr könnt euch vorstellen, da schwimmt noch vieles drin rum, was wir nicht haben wollen. Auch Bakterien möchten wir in dieser Probe nicht haben, sondern wirklich nur die Phagen, die viel kleiner sind, sodass man das eben gut auffiltern kann. Und parallel würde man den Zielerreger schon kultivieren. Das heißt, wenn ihr jetzt schon ein Patientenisolat hättet und wir sammeln immer interessante Isolate, das klingt so ein bisschen nerdy, aber wenn wir Isolate finden, die multiresistent sind bei Patienten, dann frieren wir die schon weg, um damit später dann Phagen zu suchen. Und dann würde man ein solches Isolat eben kultivieren und man setzt dann eine Anreicherungskultur an. Das heißt, man mischt letztendlich die Bakterienkultur von dem Bakterium, was einen interessiert, mit dieser filtrierten Wasserprobe, sage ich jetzt mal. Dann lässt man das koinkubieren über einige Zeit und dann wird es letztendlich in einer speziellen Technik mit Weichagar in eine Petrischale ausgegossen und dann schaut man, was am nächsten Tag sich dort so abzeichnet. Und was wir suchen, sind Lysezonen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, mit dieser Technik, die ich jetzt nicht im Detail beschreibe, sollte es eigentlich so sein, dass in einem Weichagar eine durchgehende Bakterienrasenfläche entsteht von eurem Zielbakterium. Und wenn in dieser Wasserprobe jetzt ein Phage war, der gegen dieses Bakterium wirkt, dann würdet ihr da Löcher sehen, wie so ein Schweizer Käse, Lysezonen. Und die können ganz unterschiedlich sein, klein, groß, trüb, klar, mit so einem Halo, mit so einem Heiligenschein. Und wenn man sowas gefunden hat, dann ist schon mal gut. Dann kann man nämlich weitermachen und diese einzelnen Lysezonen vorsichtig versuchen rauszupieken aus dieser ersten Kultur und dann weiter aufzureinigen. Und Silvia, du kannst ja vielleicht die nächsten Schritte erklären, wie man von sowas dann zu einem anwendbaren Phagenlysat käme.
Also da ist ganz wichtig, diese Aufreinigungsschritte, wie Annika schon erklärt hat, die sind ganz wichtig, damit wir keine bakteriellen Reste mehr drin haben. Weil wenn man an die Phagentherapien bisher denkt, die bisher publiziert wurden, es gab schon Nebenwirkungen, die beschrieben wurden, aber die wurden nur dann beschrieben, wenn man diese Aufreinigungsschritte nicht korrekt durchgeführt hat, wie zum Beispiel in der belgischen Monographie beschrieben. Und es sind meistens dann bakterielle Reste, die Inflammationsreaktionen auslösen beim Patienten. Und die wollen wir auf gar keinen Fall in unserer Lösung drin haben. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Aufreinigungsschritte zu machen und auch zu testen, ob wirklich ein ganz reines Präparat da drin daraus entsteht.
Und was typischerweise eigentlich dazugehört, wenn jetzt jemand einen Phagen neu isoliert, ist neben der Suche nach einem tollen Namen auch eine genetische Sequenzierung mittlerweile eigentlich in den meisten Laboren schon Standard, dass diese Phagen auch sequenziert werden und darüber die Klassifizierung und die Taxonomie stattfinden sollte. Man sieht auch immer die elektronenmikroskopischen Bilder von neu isolierten Phagen, nach der sich diese grobe Einteilung richtet, die ihr am Anfang besprochen hattet, mit der Kopfstruktur und dem Schwanz, den man sieht. Darüber kann man die Phagen eben auch einteilen. Wobei es da Diskussionen gibt, dass eben diese Bildzuordnung für die Eingruppierung etwas in den Hintergrund treten wird, vor den Möglichkeiten der Sequenzierung, die ja schnell verfügbar sind an vielen Zentren.
Ich finde das Genom auch immer spannender, als wie es im TEM aussieht.
Aber die Bilder sehen schön aus.
Super. Ja, aber das ist ja echt spannend, das ist ja echt aufwendig, ne? Und das, ich glaube, das zeigt dann auch nochmal, dass das natürlich zu akuten Infektbehandlungen kann man die natürlich auch nicht einsetzen, ne? Weil das einfach viel zu lange dauert, bis man dann wirklich ein spezifisches Isolat sozusagen hat, ne? Und dass das dann wirklich diese eher chronischen, also jetzt eine Sepsis oder so, oder gibt es so einen empirischen Phagencocktail, den man auch sonst draufwerfen könnte? Gibt es sowas oder?
Also von so empirischen Phagencocktails sind Annika und ich eher nicht so Fan, weil es eben diese hohe Wirtspezifität gibt und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man damit etwas trifft. Aber wenn es ums Zeitliche geht bei akuten Infektionen, da gibt es schon zum Beispiel in Belgien, in Finnland, in Polen, auch in den USA, die sind schon binnen 2 Wochen so weit, dass sie ein hoch aufgereinigtes Phagenpräparat zur Verfügung haben, das eben zur Präzisionsmedizin bei einem ganz individuellen Patienten angewendet werden kann.
Mhm. Und wenn wir etwas in die Zukunft träumen, dann könnte man sich vorstellen, dass die Zentren, die mit Phagen therapieren, einen Kühlschrank haben, in dem Phagen mit GMP-Aufreinigung stehen für bestimmte Erreger, von denen man weiß, dass sie breit wirksam sind. Und wenn dann ein Patient akut krank ist und man das Isolat auch kultiviert hat, den Krankheitsverursacher, und man kann dann wirklich diese Phagen darauf testen und sieht, 1 oder 2 wirken, dann könnte man sie direkt geben, das wäre natürlich optimal. Ich glaube, das ist Zukunftsmusik und wie Silvia gerade gesagt hat, das wird mit einigen Phagen gut gehen, die breiteres Wirkspektrum haben, gegen Staph aus, gegen Escherichia coli. Das geht bei Phagen, die zum Beispiel gegen Klebsiella sind, die noch sehr, sehr spezifisch sind, wahrscheinlich nicht so einfach. Aber das wäre mein Traum, ein Kühlschrank, den ich aufmache. Und es sind aufgereinigte, zugelassene Phagen, die man verordnen darf, wie wir eben auch Antibiotika verordnen.
Jetzt habt ihr schon mehrfach vom Cocktail gesprochen. Ist das denn in der Regel so, dass in diesen Fallberichten auch mehrere verschiedene Phagen eingesetzt werden? Und wenn, dann hat das den Grund, dass es Resistenzen vorbeugen soll? Oder was ist da der Grund?
Ja, es werden häufig Cocktails angesetzt, wobei man inzwischen davon abgekommen ist, dass das der einzige Weg ist, wie man Phagen verabreichen soll oder vielleicht auch der beste Weg. Das kommt immer auf den Patienten darauf an, auf die Zeitkomponente, auf das Bakterium, auf die biologischen Eigenschaften der Interaktion zwischen Bakterium und Phage. Es gibt auch Infektionen, da ist eine sequenzielle Gabe von den einzelnen Phagen hintereinander, denkt man aktuell besser.
Und man kann auch mal rein praktisch überlegen, wenn man jetzt einen Phagencocktail designt, der fix ist, der benötigt immer wieder Anpassungen, damit er quasi an die lokale Erregerepidemiologie oder die Entwicklung der Epidemiologie auch angepasst ist über die Jahre, denn auch Bakterien entwickeln sich ja weiter. Und das ist natürlich auch ein Kostenpunkt. Also wenn man jetzt 6 Phagen in einem Cocktail festmischt und die alle GMP-konform produzieren möchte in diesem Cocktail, ist das was anderes, als wenn man 1 oder 2 Phagen einsetzt oder auch als Cocktail einzeln dann zusammenmischt. Also ich glaube, dieses Cocktailwort muss man auch nochmal unterscheiden. Man hat einen Cocktail, der fest so kommerziell erhältlich ist, wie zum Beispiel die Cocktails aus Georgien, von denen wir eben sprachen. Oder man mischt sich selber als Targeted Treatment seinen eigenen kleinen Cocktail aus Einzelphagen, die quasi in Reinform vorliegen, zusammen. Dann ist es aber mehr eine gezielte Therapie.
Und nur um das einschätzen zu können, so eine Produktion nach Good Manufacturing Practice von einem Phagen kostet ungefähr aktuell so 90.000 Euro und dauert ein paar Monate. Und wenn man jetzt an Annikas Traum von dem Schrank mit 500 Phagen pro Bakterium denkt, dann wird das schon ziemlich kostspielig.
Aber wir haben aber auch die ganzen neuen MAPS und MIPS und so, die sind ja auch, also ich meine, ne, und das, ich glaube, das Problem der Antibiotikaresistenz ist vielleicht doch sehr schon auch signifikant. Ne? Und je mehr man macht, desto billiger wird es ja auch. Das ist wie in der Metro, ne? Also alles in Bulk wird ja dann auch irgendwann günstig.
Wir haben ja vorhin über das Phagogramm gesprochen. Und das ist auch wichtig zu verstehen, dass ja viele mikrobiologische Labore keine Erfahrung in der Arbeit mit Bakteriophagen haben und auch nicht in der Diagnostik. Und wir wissen ja, dass die Antibiogramme hochstandardisiert sind, dass es da Breakpoints gibt, um eben auch zu sagen, welche Charakteristika jetzt als resistent gewertet werden oder nicht. Das gibt es für Bakteriophagen so nicht. Es gibt keine definierten Standards. Das heißt, auch die Interpretation, ob der Phage jetzt wirklich wirksam ist oder nicht und wie man das testet, ob auf festen Medien oder in Flüssigmedien, das ist bisher nicht definiert. Und genau, eingangs wurde erwähnt, dass die EUCAST ja auch mittlerweile an der Thematik interessiert ist. Und das freut jetzt vielleicht die zuhörenden Mikrobiologen, dass es da ein Subcommittee gibt, das sich jetzt eben dieser Frage annimmt, wie können wir die Phagendiagnostik eben auch standardisieren und verbessern. Denn das ist natürlich auch ein wichtiger Schritt, bevor wir überhaupt an die Therapie denken. Neben dem Einsatz von konventionellen Phagentherapien, also ganzen Phagen, die wir gegen Bakterien einsetzen, gibt es auch Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen, nur Phagenlysine zu applizieren. Das sind letztendlich die Enzyme, die von Phagen gebildet werden und die dazu führen, dass die Bakterienzellen lysiert werden, kaputt gehen. Das ist auch ein Ansatz und es gibt auch aktuell ein initial vom DCIF gefördertes Projekt, das jetzt in die klinische Phase 1 geht, wo eben ein Staphylococcus aureus Phagenlysin, also ein Lysin, das gegen Staphylococcus aureus wirkt, getestet wird zur intranasalen Dekolonisierung von MRSA-Patienten. Silvia und ich beschäftigen uns mehr wirklich mit der konventionellen Phagentherapie, aber es soll hier nicht unerwähnt sein, dass das auch eine spannende und potenziell zukunftsweisende Option ist, auch Phagen anders einzusetzen, beziehungsweise die Enzyme.
Wir haben ja jetzt total viel gehört über, wie macht man das und wie wählt man vielleicht Patienten aus. Und wenn man sich so die Literatur anguckt, muss man sagen, hatten wir ja auch schon gesagt, gibt es viele Einzelfallberichte, Fallserien, eigentlich glaube ich keine randomisierten Studien, die publiziert worden sind. Aber ihr hattet vorhin jetzt schon mal dieses Paper aus Belgien angesprochen, die ja doch eine ganz große Zahl von Patienten jetzt zumindest mal publiziert haben. Könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen?
Auf jeden Fall. Also es gibt zwar schon randomisierte Studien, aber sehr wenige Phase 3 und da besteht absolut noch deutlicher Forschungsbedarf. Mhm. In diesem belgischen Paper, was jetzt in Nature erst veröffentlicht wurde dieses Jahr, die haben einfach die ersten 100 Patientenfälle mit schwer behandelbaren Infektionen konsekutiv gelistet. Also haben jetzt nicht einzelne rausgepickt, sondern wirklich eine konsekutive Liste. Und die kommt aus 35 Krankenhäusern und 12 Ländern. Und haben sie gesehen, dass 77% der Patienten eine klinische Verbesserung und 61% eine Eradikation der Zielbakterien erreicht haben.
Und das waren alles Patienten, die sozusagen nicht sanierbare Infektionen hatten? Oder was waren das für Patienten, die Sie da so...
Genau, also schwer behandelbar, nicht unbedingt immer antibiotikaresistent, aber so hartnäckige Infektionen, zum Beispiel auch wegen Biofilmbildung.
Genau, ihr hattet vorhin gefragt, was häufige Indikationen für Phagentherapien sind. In diesem Paper waren die Patienten meistens betroffen von unteren Atemwegsinfektionen, Haut- und Weichgewebsinfektionen und Knocheninfektionen.
Wie sind die denn immer appliziert worden? Immer intravenös, die Phagen?
Das ist eine ganz spannende Frage. Weil wir beschäftigen uns auch damit, wie man Phagen am besten formuliert für den jeweiligen Patienten. Phagen wurden bisher wirklich in jeglicher Darreichungsform, sogar ins Ohr, Auge und so weiter, appliziert, intraoperativ als Spray. Alle möglichen Formen wurden, glaube ich, schon in Case Reports veröffentlicht. Aber häufige Anwendungsformen sind sicherlich inhalativ und über die Vene, als auch topisch, zum Beispiel bei Wundinfektionen.
Und die haben sozusagen, die Belgier haben aber tatsächlich alle Patienten, die sie behandelt haben, publiziert. Das war jetzt keine Selection dabei, sondern alle, die rausgegeben worden sind, dann auch, okay, das ist ja ganz eindrücklich dann, ne? Ja. So 60, 70% Erfolgsrate ist ja eigentlich echt schon
ziemlich cool. Genau, das sind nicht die 90% Erfolgsrate, von der Antifagentherapiezentren sprechen, aber so eine Erfolgsrate, das haben wir bisher auch so erlebt, Annika und ich.
Und was die Belgier festgestellt haben und auch immer wieder betonen, wenn sie jetzt über diese Fälle reden, ist, dass in 70% der Fälle eine Kombination mit Antibiotika auch trotzdem erfolgt ist bei diesen Therapien und dass sie eben gesehen haben, dass eigentlich die klinische Verbesserung auch davon abhing, ob Antibiotika dazu gegeben wurden oder nicht. Also eigentlich scheint dieser Co-Effekt auch hier eher unterstützt zu sein, muss man sagen. Was auch spannend ist aus dem Paper, viele fragen ja immer, Phagentherapie, kann das funktionieren? Ist nicht da eine Immunneutralisation auch im Spiel? Das werde ich zumindest oft gefragt. Und das haben die Belgier sich hier angeguckt bei sehr wenigen Patienten, weil sie nicht genug Proben bekommen haben auch, bei 13 von diesen 100. Und haben eben gesehen, dass tatsächlich von diesen 13 knapp die Hälfte auch eine Immunneutralisation hatte gegen die gegebenen Phagen im Verlauf. Trotzdem haben die Autoren gesagt, dass die Therapie davon nicht beeinflusst war. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt der Phagentherapie, der noch viel Forschung bedarf. Aber das kann man zumindest jetzt schon mal als Antwort geben, wenn einen da jemand drauf anspricht.
Und könnt ihr denn auch noch was zu den randomisierten Studien sagen, die es schon gab?
Es gibt eigentlich 4 Studien, die gerne zitiert werden, wenn man von großen klinischen Phagenstudien spricht. Die eine wurde auch von unseren Nachbarn aus Belgien durchgeführt, die Phago-Burn-Studie. Bei der wurden Phagen gegeben bei Patienten, die Brandwunden hatten mit Superinfektion durch Pseudomonas aeruginosa. Und diese Phagen wurden auch GMP-konform meines Wissens nach produziert, was auch gleichzeitig ein Problem dieser Studie war, denn man hat gesehen, dass die hohe Aufreinigung der Phagen dazu geführt hat, dass die Titer, also eigentlich die Phagendosis, zu gering war bei der Applikation, weil sie zu schnell gefallen sind durch die Aufreinigung bedingt. Und was ich auch spannend finde an dieser Studie ist, dass man hier Vorgabe der Phagen kein Phagogramm gemacht hat. Und das heißt, man wusste eigentlich nicht, sind die Phagen, die man gibt, auch wirksam gegen das Patientenisolat. Und diese Studie hat leider auch keine Überlegenheit gegenüber dem Standard of Care gezeigt, was, finde ich, vor den gerade genannten Punkten auch verständlich ist, denn ich glaube, die Studie hatte etwas Schwächen im Design. Es war trotzdem eine sehr wichtige Studie, von der viel, viel gelernt werden konnte, gerade jetzt auch für das Design zukünftiger Studien. Aber diese Einschränkung hatte sie. Eine zweite Studie ist von einer Gruppe aus der Schweiz durchgeführt worden, bei der es um Applikation von Phagen bei Patienten nach TURP, also transurethraler Prostataresektion, ging, von den Kollegen Leitner et al. In Kooperation auch mit dem Eliava-Institut. Und dort hat man Phagen in die Blase gegeben bei Patienten mit der Infektion und das verglichen mit einer Placebo-Installation quasi von, ich meine, Kochsalz war das, und verglichen auch noch mit Antibiotika. Und letztendlich hat man auch hier gesehen, dass die Phagentherapie nicht überlegen war und auch hier wieder diskutiert, woran das liegen könnte, und wahrscheinlich auch Verdünnungseffekte gefunden. Wenn die Phagen in die Blase gegeben werden, sind sie vielleicht nicht lang genug am Wirkort. Silvia und ich haben beide das Gefühl, dass die Phagen-Community eine sehr offene und sehr für das Fachgebiet auch begeisterte Community ist. Es gibt wirklich viele internationale und nationale Netzwerke, viele Forscherverbünde und viel Austausch. Es passiert enorm viel, gerade in den letzten Jahren. Wenn man mal bei PubMed schaut, was die letzten Jahre veröffentlicht ist, sieht man einen deutlichen Anstieg. Das Interesse ist da und bisher arbeiten alle sehr gut zusammen. Und das freut einen natürlich, wenn man in so einem neuen, lebhaften Feld jetzt auch wissenschaftlich aktiv sein darf.
Das ist vielleicht jetzt auch eine ganz schöne Überleitung zu unserem nächsten großen Blog, oder so die aktuelle Forschungstätigkeiten, was da überhaupt so im Feld gerade los ist. Oder vielleicht, Silvia, magst du auch erstmal anfangen und darüber zu erzählen, was du in Yale denn gemacht hast? Das würde uns ja auch noch interessieren.
In den USA durfte ich an einem der größten Phagenzentren weltweit wirklich von Patientenanfrage bis zur Nachsorge, Nachphagentherapie und Monitoring, das komplette Spektrum miterleben, mit begleiten Und das war ein unglaublich tolles Erlebnis für mich natürlich. Und ich habe wirklich wundervolle Individuen kennenlernen dürfen, insbesondere auch aus der CF-Community dort. Und ja, es war wirklich eine ganz tolle Zeit. Auch haben die eine klinische Studie gemacht, nur weil wir jetzt gerade eben bei dem Thema waren. Und dieses Zusammenspiel zwischen klinischen Studienpatienten, aber eben auch individuelle Heilversuche, wenn die klinische Studie hier in dem Fall nicht greifen würde, war sehr schön zu sehen.
Erzähl doch mal, wie ihr das gemacht habt mit der Patiententherapie, so ganz grob skizziert.
Wenn die Patienten angefragt haben, ob sie eine Phagentherapie bekommen könnten oder auch die Ärzte angefragt haben, dann konnten wir das Bakterium screenen und meistens haben wir dann neue Phagen isoliert, weil dieser Traum von Annika mit dem großen Kühlschrank eben auch in großen Phagenzentren meistens noch nicht der Fall ist, weil man eben nicht hunderttausende Phagen auf Lager hat. Und dann konnte man meistens recht schnell isolieren, frisch isolieren und aufreinigen, unter anderem eben auch nach diesen belgischen Standards und die Aufreinigung auch kontrollieren und dann patientengerecht formulieren und anwenden und das unter sehr hohen Monitorbedingungen natürlich. Die Patienten waren meistens stationär bei Beginn der Phagentherapie, aber konnten ihre Phagen dann teilweise auch ambulant weiternehmen und haben uns dann nur noch besucht, alle Woche mal, einfach als Check-up sozusagen, um zu schauen, wie es ihnen geht. Und wurden dann über mindestens ein Jahr nachverfolgt.
Man liest ja in der Presse immer so ganz spektakuläre Heilungsgeschichten. Ne? Silvia, hast du da sowas vor Ort direkt erlebt? Oder die Dankbarkeit von den Patienten?
Ja, ein ganz großes Ja. Das war unglaublich, diese Dankbarkeit. Und es ist einfach dieses Gefühl zu sehen, wenn zum Beispiel, also nur mein erster Fall, um das zu berichten, war eine Krankenschwester auf Intensivstation, die Richtung palliative Versorgung gehen sollte, weil ihr Aortengraft so dick mit Biofilm beschichtet war und sie nicht mehr operabel war. Und jetzt durch die Phagentherapie, denken wir zumindest, konnte dieser Biofilm aufgebrochen werden und die Antibiotika endlich wieder wirklich wirken, auch ihr Immunsystem wirken und die arbeitet jetzt wieder. Und das ist einfach richtig toll. Man hat auch teilweise mit den Patienten, die schreiben ja teilweise immer noch, ist einfach ein richtig tolles Gefühl. Ja.
Schön. Wie lange warst du da? Wie lange hast du das gemacht?
Ich war 9 Monate dort. Dann musste ich auch wegen privater Verpflichtungen wieder nach Hause. Aber ich wäre sonst sehr gerne länger geblieben.
Und was ist denn in Deutschland jetzt so an der Forschungslandschaft? Ist das tatsächlich mehr so, also ihr habt ja viel so über Grundlagenforschung und Phage Libraries und Isolations, oder gibt es da auch Bestrebungen, also mit der Leitlinie ja, aber tatsächlich das auch jetzt eben mehr so in den standardisiert ist vielleicht zu früh, aber tatsächlich auch so analog Yale vielleicht irgendwie so Ambulanzen aufzubauen, oder ist das noch sehr Zukunftsmusik für Deutschland jetzt?
Es gibt einige Zentren in Deutschland, die sich damit befassen und auch Phagentherapiezentren aufbauen möchten. Wir wissen das vor allem auch über das Netzwerk des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. Mhm. Das ist ein Netzwerk eben unter Schirmherrschaft des DCIF, in dem sich phageninteressierte Ärzte und Wissenschaftler, einzelne Vertreter aus der Industrie auch regelmäßig treffen und diskutieren, was gibt es Neues bezüglich Therapiemöglichkeiten, bezüglich Forschungsprojekten. Und das ist deshalb eigentlich eine ganz schöne Vereinigung, muss man sagen. Mittlerweile knapp 140 Mitglieder. Und das ist letztendlich auch eine Einladung an die interessierten Hörer, die heute dabei sind. Jeder Arzt, Wissenschaftler darf sich registrieren, eine kurze Motivation angeben, warum er mitmachen möchte. Und in dem Netzwerk treffen wir uns einmal im Quartal alle gemeinsam und halten meistens kleine Vorträge. Wir hatten den Jean-Paul Pirnet aus Belgien, den großen Vorreiter, als Gastredner letztes Mal eingeladen. Es gibt aber auch schon kleine Arbeitsgruppen, die sich eben genau solchen Themen annehmen. Annette, wie du eben gesagt hast, die eben genau gucken, was brauchen wir an Infrastruktur, um Therapiezentren zu eröffnen, was brauchen wir für Diagnostik und so weiter. Also wirklich herzliche Einladung. Wir sind auch auf Social Media, LinkedIn und Twitter zu finden. Auch da freuen wir uns über Follower in dem Netzwerk. Und ich glaube, den Link packt ihr in die Shownotes.
Das machen wir, ja.
bezüglich Studien, die in Deutschland durchgeführt werden, vielleicht ein Einblick in die Studien des DCIF. Ihr wisst ja, die Mission des DCIF ist Translation, also from bench to bedside. Es gibt einzelne größere Projekte, die sich dort mit Phagen befassen. Ein Aushängeprojekt ist Ivreophage, ein Projekt, bei dem gesucht wird nach unter anderem das Projekt Ivreophage, bei dem es darum geht, einen Phagencocktail gegen vancomycin-resistente Enterokokken zu designen, der dann zur Dekolonisierung von Patienten eingesetzt werden kann. Und da sind auch viele deutsche Arbeitsgruppen von unterschiedlichen Standorten beteiligt. Die andere DCIF-Studie hatte ich vorhin schon kurz erwähnt mit dem Phagenlysin für Staph aureus. Mhm. Auch hochspannend, muss man sagen. Und ansonsten gibt es natürlich insbesondere im DCIF auch viele präklinische Projekte, die sich mit Phagen beschäftigen, wie zum Beispiel Phage-Antibiotika-Synergien. Oder Silvia und ich werden jetzt ein kleines Projekt durchführen, um die Anhaftung von Phagen an medizinischen Oberflächen genauer zu untersuchen und zu schauen, ob das einen Einfluss auf die Applikation von Phagen hat.
Da freue ich mich besonders, die Annika auch mal wieder bei wissenschaftlichen Projekten, also dass wir mal wieder wissenschaftlich zusammenarbeiten können und nicht nur regulatorisch oder bei irgendwelchen Politiker-Meetings.
Ansonsten seid ihr bei eurer Recherche vielleicht über die Projekte Phage for Cure und PhagoFlow gestolpert. Ja. Das sind letztendlich zwei Projekte, die etwas unterschiedlich aufgesetzt sind. Phage for Cure beschäftigt sich damit, einen inhalierbaren Wirkstoffen aus Phagen gegen Pseudomonas aeruginosa zu designen und dann hoffentlich in die Anwendung zu bringen. Und PhagoFlow ist keine klinische Studie, sondern eher eine Praktikabilitätstestung. Also könnte man gegebenenfalls sowas, wie es in Belgien schon gibt, auch in Deutschland umsetzen. Aber das sind Projekte, die man findet, wenn man für Deutschland eben auch sucht. Und es ist schön, dass in Deutschland so viel Aktivität auf dem wissenschaftlichen Phagengebiet herrscht.
Da sind ja einfach auch noch extrem viele Fragen einfach offen. Ne? Ist ja total spannend dadurch auch, dass man vieles einfach auch noch gar nicht weiß.
Das sage ich auch immer den Studenten, die zu uns ins Labor kommen. Also es gibt mehr offene Fragen als beantwortete. Total. Und ich glaube, man kann ganze Karrieren noch darauf aufbauen, sich damit genauer zu beschäftigen. Ja. Und vielen, vielen Patienten hoffentlich helfen.
Absolut, ja. Also ich fand es mega spannend, was wir alles gehört haben, jetzt gerade über Phagen und Forschung und klinische Anwendungen. Und wenn ihr jetzt einmal bei Wünsch dir was wärt, sozusagen den einen Wunsch mit dem großen Kühlschrank haben wir schon gehört. Aber was ist noch sowas, was ihr euch irgendwie wünschen würdet für die Zukunft, vielleicht für die nähere oder auch fernere Zukunft, um die Phagenwelt oder die Phagensynergie schöner zu machen?
Ja, Kühlschrank finde ich super. Mein Wunsch wäre, dass in Deutschland die regulatorischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Ärztinnen und Ärzte zeitnah eine hochwertige Phagentherapie anbieten können, wenn Antibiotika nicht mehr wirken.
Das ist ein gutes Schlusswort und ein frommer Wunsch für das Bürokratieland Deutschland. Aber wer weiß, vielleicht passiert ein Wunder. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Und wir haben ja zum Schluss immer unsere Fundstücke der Woche. Heute haben wir dann ganze 5, ehrlicherweise. Wer möchte denn anfangen?
Ich habe heute, das auch ganz kurz, ich habe eine App mitgebracht als Fundstück der Woche. Vielleicht kennt ihr die auch schon. Das ist die App Good News, heißt die. Ich meine, wenn wir die Apps aufmachen, Tagesthemen, was weiß ich, unsere Nachrichten-Apps, dann hören wir so viel schlechte Nachrichten. Und bei der App Good News werden einfach mal die guten Nachrichten berichtet. Und ich finde, das ist mal ganz positiv, wenn man den Tag vielleicht so starten kann.
Kann ich vielleicht danach direkt an zweiter Stelle machen. Ich war nämlich im Urlaub gewesen und habe einen Krimi gelesen. Ich fand ihn so mittelgut, aber ich will ihn trotzdem erwähnen. Er heißt Das München-Komplott und ist so vor so einer Krimireihe von Wolfgang Schorlau. Ich fand ihn aber deswegen interessant, weil er ein Kapitel der deutschen Geschichte adressiert, über das ich vorher nicht so wusste, und zwar den größten Terroranschlag in Deutschland, nämlich das Attentat aufs Münchner Oktoberfest 1980. Da wusste ich vorher noch gar nicht viel drüber. Und war ganz nett in so einem Krimi verpackt. So.
Mein Fundstück passt gut zu Till, muss ich sagen, denn auch ich war kürzlich im Sommerurlaub und davon ein paar Tage wandern in Österreich und habe auch ein Buch mitgebracht, das heißt Ich bleibe hier, von Marco Balzano, einem italienischen Autor. Und das handelt letztendlich von einem Südtiroler Dorf zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und es wird darüber berichtet, wie die Menschen das erlebt haben, als quasi Hitler und Mussolini zusammen eine sogenannte Option entschieden haben und gesagt haben, die Bevölkerung, die deutschsprachige, die Südtiroler können entweder ins Deutsche Reich oder sie bleiben dort, und schildert dann sehr gut, wie die dort gebliebenen als Bürger zweiter Klasse letztendlich von den Italienern behandelt wurden und diskriminiert wurden und wie es nach dem Krieg weiterging, auch für die Heimkehrer. Ich fand das Buch total faszinierend, weil ich auch als Kind oft in Südtirol war und immer begeistert war, warum die Leute dort Italiener sind, aber Deutsch sprechen. Und dieses Buch erzählt so ein bisschen die Geschichte dazu. Und sehr spannend auch, dass in dem Dorf, in dem das spielt, es auch um den Bau eines Staudammes geht. Und dieser Staudamm wurde auch gebaut, so viel nehme ich vorweg. Und das ganze Dorf wurde geflutet. Und es gibt es wirklich, das Dorf Grauen am Reschensee. Und wer das mal googelt und sich das Foto anguckt, wie der Kirchturm dort rausragt, der hat vielleicht auch Interesse, das Buch zu lesen. Ganz toll.
Ja, ich bin da mal mit dem Fahrrad lang gefahren, witzig, dass du sagst, das ist echt irre, da guckt dieser Kirchturm raus und das ist, kann man auch schwimmen gehen,
um den Kirchturm. Dann ist das auf jeden Fall was für dich drin.
Total spannend, Annika. Und ich habe Annika nicht nur um ihre Wanderfotos beneidet, sondern war auch hier in der Nähe von Frankfurt selber wandern. Und zwar habe ich mich mal wieder vom Rheingau beeindrucken lassen. Da kann man ja nicht nur hervorragende und sehr zu empfehlende Weintouren machen, sondern die Aussicht auf den Rhein ist einfach ideal, wenn man einfach mal abschalten möchte und die Seele baumeln lassen mag.
Sehr schön. Ich habe was ganz Profanes, ehrlicherweise. Es werden ja jetzt viele Kinder eingeschult und meine Tochter ist großer Fan. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die auch. Das sind so ganz besondere Stifte, ein absoluter Renner gerade bei den Kindern. Die sind von Legami, also Till, für dich vielleicht empfehlenswert. Das sind so kleine Stifte, die so immer so süße Tiere oben drauf haben und die schreiben dann in so unterschiedliche Farben. Die kann man auch weggradieren. Also so Kinder, weiß ich nicht, Vorschule, Grundschulalter, absoluter Hit. Es gibt irgendwie immer natürlich neue Stifte. Es ist eine Serie, es ist ja auch ein Geschäftsmodell. Aber die sind super. Als Mitbringsel für so Kinder, ich würde sagen, zwischen 5 und 10 ein absoluter Hit. Legan. So.
Cool. Ich hab jetzt nicht verstanden, auch eine Empfehlung für Till selber, oder?
Ja, vielleicht auch für Till selber. Also ich finde, ich habe auch so einen mit so einem Einhorn. Also ich finde die auch super.
Vielleicht können wir auch noch einen mit einem Fagen anrichten.
Ja, das wäre es doch. Ja. Der Infektio-Pop-Fagen-Legan.
Ja, genau.
Wir werden einen Fundraiser machen.
Cool.
Sehr gut. Ja, vielen Dank, alle Beteiligten. Und dann
super.
Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Danke.
Vielen Dank euch.
Danke.
Super.
Tschüss. Bis
bald.
Tschüss.
Tschüss. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Das DZIF ist aber nicht für die Inhalte verantwortlich. Daher meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Anmerkungen oder Kritik zu den Folgen habt. Auch wenn ihr Vorschläge oder Themen oder Paper habt, dann freuen wir uns immer, von euch zu hören. Schreibt dazu einfach eine E-Mail an info@infektsupport.de oder ihr kontaktiert uns unter @infektsupport in den entsprechenden sozialen Netzwerken. Und falls euch der Podcast gut gefällt, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen wie Spotify und so weiter bewertet. Das hilft uns immer nochmal, etwas mehr Reichweite zu bekommen.